Utopia Magazin hier auf 91,8 Radio X in Frankfurt am Main. Mein Name ist Thorsten Sinning.
Heute, am 26. Mai, öffnen ja auch wieder die Museen in Frankfurt am Main. Die 7-Tage-Inzidenz ist unter dem kritischen Wert, heißt das. Und damit geht es dann auch wieder los, auch im Jüdischen Museum. Was erwartet uns?
Ja, genau. Also wir freuen uns natürlich erstmal auf alle BesucherInnen, sowohl im Jüdischen Museum als auch im Museum Judengasse. Im Jüdischen Museum wird gezeigt natürlich unsere neue Dauerausstellung Wir sind jetzt, jüdisches Frankfurt von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Aber auch unsere erste Wechselausstellung, die weibliche Seite Gottes, die noch bis zum 27. Juni zu sehen sein wird. Und im Museum Judengasse freuen wir uns auch wieder, die Dauerausstellung Masse und Broch öffnen zu können. Zu erwähnen ist vielleicht, dass in beiden Häusern ein Zeitfensterticket gebucht werden muss auf unserer Webseite und natürlich wir alle Hygienemaßnahmen in beiden Häusern einhalten.
Was müssen die Besucher mitbringen, wenn sie kommen? Masken, Impfpässe, wie sieht es da aus?
Ja, also Maske ist natürlich Pflicht, genau. Impfpässe ist in dem Sinne noch nicht verlangt, außer man möchte sehr spontan das Museum besuchen, dann muss man seinen Impfpass oder beziehungsweise seinen genesenen Ausweis vorlegen, um dann zu schauen, je nach BesucherInnenanteil in der Ausstellung, dass wir den einen oder anderen vielleicht dann doch noch so mit reingeben können.
Und Teste?
Auch nicht.
Okay, das heißt also Abstand und Maske sind da erstmal ausreichend.
Ganz genau.
Sehr gut, prima. Wir freuen uns darauf und auch auf später in anderen Museen. Das sind entsprechende Vorkehrungen und alle öffnen am 26., also heute, die Pforten für die Besucher. Und hoffentlich bleibt das dann auch erstmal so.
Hören wir jetzt ein Feature über das Ostfriesische Landesmuseum in Emden, welches ich während Pfingsten besucht habe.
Ich werde immer wieder gefragt, wo liegt eigentlich Ostfriesland? Das kann ich Ihnen erklären. Hier. Stellen Sie sich vor, hier ist die Erde und hier liegt dann in dieser westlichen Hemisphäre Deutschland. Hier etwa genauso, maßstabsgetreu. Und hier oben ist die Küste, die Nordseeküste. Dazu brauchen wir ein bisschen Wasser. So macht die Küste. So. Und hier sind die Inseln. Borkum, Norderney, Baltrum, Jüst, Spiekeroog, Langeoog, Wangeoog und so weiter. Und hier ist Emden. Und da bin ich geboren.
Wir sind heute auf Tour. Und zwar im Ostfriesischen Landesmuseum in Emden. Und warum das? Weil die Ostfriesen natürlich ein Volk sind mit einer sehr eigenen Entwicklung, einer eigenen Geschichte, was sehr interessant ist, aber auch ein Volk, was sehr geprägt ist von dem Klima, von dem rauen Klima der Nordsee. Denn wenn man hier an der Nordseeküste leben will, dann muss man mit den Gezeiten leben, habe ich gelernt. Und das ist vielleicht etwas, was wir vielleicht von den Ostfriesen lernen können. Und deswegen habe ich hier Dieter Kranz, den zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit hier im Landesmuseum bei mir. Und wir gehen ein bisschen durch die Sammlung und schauen uns die wechselvolle Geschichte an. So, wir stehen jetzt hier vor mittelalterlichen Karten. Was hat es damit auf sich?
Ja, eigentlich schon aus dem 17. Jahrhundert, also frühneuzeitlich. Das sind Originalstiche bzw. Radierungen, die hier in den Laden liegen, dieser Großvitrine. Und davon haben wir einige hier liegen. Kartografie ist ein wichtiges Thema bei uns in der Sammlung und die Abteilung heißt hier Küstenkartografie. Ursprünglich aber hatten wir auch mal überlegt, ob wir das Ganze nicht Zentrum und Peripherie nennen, weil mal Ostfriesland und Emden im Zentrum der historischen Begebenheiten standen und mal eher am Rande. Und hier haben wir dann ein Beispiel, wo Emden dokumentiert wird als im Zentrum stehend, wenn man so will. Wir haben eine Weltkarte, die wir uns anschauen können und die ist nicht nur sehr illustrativ und sehr schön gestaltet, sondern sie zeigt auch vier mit Namen genannte deutsche Städte. Und da gehört Frankfurt nicht dazu, sondern die Fuggerstadt Augsburg, die mittelalterliche Metropole Köln, Hamburg als riesige Hafenstadt und Emden. Das war also auch eine große Metropole zu der damaligen Zeit im 16., 17. Jahrhundert. Und man fragt sich natürlich, wie kommt das? Das liegt in erster Linie daran, dass Emden hier im Einzugsbereich vieler Flüchtlinge war, die aus den Kriegswirren der Niederlande nach Ostfriesland kamen. Das war der erste freie Hafen, wenn man so will. Und die niederländischen Flüchtlinge, die in den Glaubenskriegen sozusagen geflohen sind, ab 1568, wenn man so will, ab der Schlacht von Jemgum, sind ganz viele hierher gekommen und haben ihre Schiffe, ihr Know-how, ihr Geld, aber auch ihre Kontakte mitgebracht und haben dann Emden zu einer der größten Reedereistädte Nordwesteuropas gemacht.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde Ostfriesland dann zu einer der am häufigsten kartierten Landschaften Deutschlands. Einige dieser wertvollen Stücke sind in wenigen Exemplaren hier in diesem Museum enthalten. Einer der Hauptgründe für das Interesse an der Geografie der Gegend war die politische Konstellation in den Niederlanden. Die spanischen Herrschafter beauftragten niederländische Kartografen, Informationen über den bis dahin relativ unbekannten deutschen Nordwesten zusammenzutragen. Aber auch die ostfriesischen Gelehrten wie Oboemius und David Fabricius kartografierten Ende des 16. Jahrhunderts in Ostfriesland mithilfe der in Westfriesland entwickelten Methode der Dreiecksvermessung, Triangulation. Die ersten Karten von Ostfriesland waren jedoch ungenau und für militärische Zwecke kaum nutzbar. Die Besiedlung der Küstennähe wurde überhaupt durch die Anlage von Erdaufschüttungen erst möglich, die Warften oder Wurten genannt wurde. Deiche lassen sich vor 1000 nach Christus aber noch nicht nachweisen. Der Bau von Deichen ebenso wie das Wort Dikan oder Dekan für Graben abgeleitet, der Begriff Teich hat seinen Ursprung an der Nordseeküste im 10. Jahrhundert. Die Bedeichung der friesischen Küste ist eine großartige Leistung der Bewohner des Mittelalters. Fast 200 Jahre sollte es dauern, bis das gewaltige Bauwerk von seinen bescheidenen Anfängen des 10. Jahrhunderts bis hin zum goldenen Reif des 13. Jahrhunderts vollendet war. Nur mit Spaten, Tragbahren und Gabeln ausgerüstet, nahmen die Menschen den Kampf gegen die Elemente auf und schafften es, eine Seeburg zu errichten, die ihnen Sicherheit gab, wenn auch eine durch schreckliche Sturmfluten auch wie immer wieder gefährdete Sicherheit. Umgekehrt stand das Binnenwasser der Flüsse und Bäche vor dem Deich auf der Landseite. Eine geniale Einrichtung schaffte hier Abhilfe. Die Siele mit ihren Toren im Deich, die bei Ebbe das Binnenwasser abfließen ließen und sich bei Flut schlossen. Zeugnisse menschlicher Besiedlungen finden sich im Raum der südlichen Nordseeküste seit der späten Steinzeit. Das Meer hat sich in Richtung Norden zurückgezogen, fruchtbares Land zurückgelassen, die Marsch. Das Weidewirtschaftssystem auf diesem großen natürlichen Weidegebiet Westeuropas war die Lebensgrundlage der Friesen. Nach Süden war der Marsch von einem breiten Moorgürtel abgeschottet, der vor Eidringlich schützte und mit dem Torf, den man stach, konnte man Häuser erwärmen. Erst wesentlich später wurden auch die kargen Geestrücken genutzt. Bereits die ersten menschlichen Spuren belegten die Einfuhr von Materialien wie Feuerstein, edlen und unedlen Metallen, Tuffstein und Keramik. Der ostfriesische Raum war mangels eigener Stein- oder Metallvorkommen schon immer vom Warenaustausch abhängig. Was man im Überfluss hatte, war Vieh oder das berühmte friesische Wolltuch. Man verkaufte es im Gegenzug zu in Friesland fehlenden Waren. Der Schutz vor dem Meer und die Beherrschung des Wassers hat seit jeher die Kulturlandschaft Ostfrieslands geprägt. Der Deichbau war und ist eine der großartigsten Leistungen des hohen Mittelalters.
Salzwiesen und Hammriche sind natürlich ein wichtiges Ökosystem und wichtige Bereiche auch. Die werden extensiv bewirtschaftet teilweise und durch Silrohre und so weiter kann man das entsprechend und Schöpfwerke kann man natürlich auch da entsprechend auch eine zeitweise Bewässerung, starke Bewässerung dann auch sicherstellen. Aber eigentlich haben wir eher das andere Problem, nämlich dass wir die Entwässerung sicherstellen durch zahlreiche Schiffwerke. Und das ist in den letzten Jahren eher schwieriger geworden.
Ja. Was sehen wir denn jetzt hier? Da gibt's so.
Also hier haben wir zwei Dinge. Zum einen haben wir in einem Modell den Ursprung und den Nukleus sozusagen der Stadt Emden. Mhm. Emden war nämlich eine Langwurt, anders als diese Wurten, die wir eben gesehen haben, die in Rundfassung sozusagen Dörfer erstellt haben, haben wir hier eben entsprechend eine Langwurt, Häuser an einem Hauptweg aufgereiht mit entsprechenden kleinen Gartenbereichen und einem ersten christlichen Gotteshaus, einer Kirche, die Mitte des 9. Jahrhunderts etwa entsprechend wohl schon bestanden hat. Und Emden selber ist wohl Ende des 8. Jahrhunderts entsprechend gebaut worden als kleine Siedlung friesischer Handelsreisender, die sich niedergelassen haben hier an der Mündung der Ems in die Nordsee, beziehungsweise eigentlich sogar noch vorher, nämlich an der Mündung der A in die Ems. Hier gab es einen natürlichen Hafen für die Binnenschiffer und dann konnte hier umgeladen werden auch für die Nordseefahrer. Mhm.
Wann hat man angefangen, Hafenanlagen und sowas oder Ähnliches zu bauen? Weil der Dollart, an dem Emden liegt, ist ja weitgehend schiffbar. Also es gibt ja hier keine großen Gezeiten, dadurch, dass ja Binnengewässer einfließen.
Es ist so, dass der Dollart natürlich selber gar nicht so lange existiert. Mhm. Der wurde erst im Laufe der Jahrhunderte immer größer und der große Ausbruch oder Einbruch sozusagen ins Land war 1509 mit der Kosmos- und Damianflut. Und da sind wir hier auch gleich bei dem nächsten Thema, nämlich in diesem Nesserlander Höft. Die Krux nämlich an dieser Bildung des Dollars zwischen den Niederlanden und Deutschland war nämlich, dass die Ems sich verlagert hat und dann entsprechend einen Bogen, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Stadt Emden machte. Das war natürlich tragisch für eine Seehafenstadt wie Emden und die Emder haben alles versucht, um halt entsprechend die Ems sozusagen wieder zurückzugewinnen als Hafenzubringer und haben dann dieses Nesserlander Höft gebaut, ein Wehr sozusagen aus Holz mit einem gewaltigen Aufwand und leider hat es nicht dauerhaft gefruchtet. Also insofern hatte man dann erstmal das Problem, dass man künstlich sozusagen die Waren weiter transportieren musste, auf dem Landweg teilweise dann eben über Kanäle und entsprechende Zwischenbauten und hatte erst wieder dann eine Zuwägung über entsprechend Schleusen und so weiter ab 1901 bzw. 1902 mit dem Außenhafen.
Von Teufel und Tod, von Recht und Freiheit. Bis weit ins Mittelalter hinein widersetzten sich die Friesen dem neuen christlichen Glauben und betrachteten Missionarisierungsversuche vor allen Dingen als Unterwerfungsmittel des sich ausdehnenden Fränkischen Reiches. Noch unter dem sagenumwobenen Friesenkönig Radbot, dessen Reich sich Anfang des 8. Jahrhunderts über ganz Friesland vom heutigen Belgien, also Brügge und der Scheldemündung, bis zur Weser erstreckte, waren die Friesen überzeugte Heiden. Erst mit der Herrschaft der Karolinger, also Karl des Großen, begann die Christianisierung, die zu einem der wesentlichen Elemente der besonderen historischen Entwicklung Ostfriesland werden sollte. Die in der Folge zahlreich erstandenen Kirchen und Klöster waren ausschlaggebend für die Entwicklung der Region, denn als Zentren des bäuerlichen Gemeindewesens formten sie die mittelalterliche Gesellschaftsstruktur. Eine Besonderheit der Entwicklung in Friesland war die friesische Freiheit, eine sich im Laufe des Mittelalters entwickelnde Form des Zusammenlebens, die das Element der adligen Herrschaft nicht kannte. Trotz dieser ursprünglichen Freiheitsideale etablierte sich jedoch ein Herrschaftssystem mit klarer sozialer Abstufung, das Häuptlingswesen. Die reichen Bauern, die Häuptlinge, bildeten schließlich aus den Landgemeinschaften Herrlichkeiten genannte praktisch autonome Länder, über die sie ähnlich den adligen Herrschern in den anderen europäischen Gegenden regierten. Dass die Friesen sich untereinander auf ein für alle gültiges Recht über 7 Seelande, 17 Küren und 24 Landrechte in der Landessprache verständigen konnten, gehört zu ihren großen Gemeinschaftsleistungen.
Man sieht hier auch schon Handel. Also es wurde mit diesen Materialien auch mit anderen Regionen gehandelt und auch mit Keramik und mit Tuchen.
Ja, also gerade Keramik ist auch bekannt aus dem Rheinland. Wir haben sowohl hier aus dem archäologischen Bereich entsprechende Funde dargestellt, wie aber auch dann später nochmal aus anderen Kontexten die sogenannten Bartmann-Krüge, die wir uns nachher nochmal anschauen können. Und Handel ist für uns hier natürlich essentiell gewesen, nicht nur der Fischfang oder die Viehzucht und so weiter. Das waren natürlich ganz wichtige Bestandteile eigentlich des Lebens, aber letztendlich war und ist Emden eine Seehafenstadt und ein Handelsumschlagsplatz der ganz besonderen Art. Denn hier hatte man schon früh auch entsprechendes Stapelrecht. Hier konnte man entsprechende Waren dann entsprechend umschlagen und zuerst den Anliegern sozusagen Feil bieten. Und wenn die nicht dann kaufen wollten, dann wurde es wieder weiter verladen und entsprechend weiter transportiert. Und zwar Richtung Binnenland auf der einen Seite, je nachdem, um welche Waren es ging, oder aber Richtung Nordsee in die andere Richtung. Und auch das werden wir uns nachher nochmal kurz anschauen.
Vor allem dann noch England, was ja auch sehr stark und auch die Niederlande, die eine sehr starke Handelsnation da schon waren.
Richtung Inseln, Richtung Niederlande, Richtung England. Die Merchant Adventurer waren mal zeitweise hier in Emden auch stationiert. Also insofern gibt es dort auch enge Verbindungen. Und es ist tatsächlich sogar so gewesen, dass lange Zeit die Hanse um Emden gebuhlt hat und versucht hat, Emden zu bewegen, doch Mitglied zu werden. Das wollte man aber nicht. Man wollte unabhängig bleiben und hatte dann manchen Strauß auszufechten, beispielsweise mit der Hansestadt Hamburg.
Im 16. Jahrhundert entwickelte sich Emden zu einer Hafenstadt von europäischem Rang. Der entscheidende wirtschaftliche Aufschwung setzte ein, als während des niederländischen Unabhängigkeitskrieges Tausende von Flüchtlingen aus religiösen und wirtschaftlichen Gründen in der Stadt Zuflucht suchten und sich zum Teil dauerhaft in Emden niederließen. Dabei dehnte sich die Stadt weit über ihre alte Stadtsiedlungskerngrenze hinaus, als kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges hochmoderne Wallanlagen fertiggestellt wurden, hatte sich ihre Fläche gegenüber der Zeit vor 1500 in etwa vervierzehnfacht. Reichtum und Bürgerstolz fanden ihren Ausdruck im 1574 bis 76 errichteten neuen Rathaus. Aber auch die große Anzahl der ansässigen Kaufleute und Handwerker mit der überlieferten Kunst und Kultur sind Zeugnisse des hohen Lebensstandards der Emder. Die ausgeprägte religiöse Toleranz der Nachreformationszeit wurde seit den 1570er Jahren von einem strengen Calvinismus verdrängt, der Stadt den Beinamen Gent des Nordens eintrug. Die große Kirche Emdens wurde zur Mutterkirche des nordwesteuropäischen Calvinismus. Im Verhältnis der Stadt zu den lutherischen Grafen von Ostfriesland kamen es immer wieder stärkere konfessionelle Gesichtspunkte zum Tragen. Es war daher nur folgerichtig, dass im März 1595 die Emder Revolution, mit der die Bürgerschaft den entscheidenden Schritt zur politischen Autonomie trat, ihren Ausgangspunkt in der großen Kirche hatte. Der Aufstieg zur Reichsstadt gelang zwar nicht, jedoch kam Emden als quasi autonome Stadtrepublik ein Status, den sie bis zu Beginn der preußischen Herrschaft 1744 aufrecht erhalten konnte, dieser Stellung recht nah.
Also hier in der zweiten Etage des Rathauses am Delft zeigen wir die Geschichte Ostfrieslands mit dem Fokus auf Emden seit der Reformation, also seit dem 16. Jahrhundert letztendlich, wenn man so will. Mit Martin Luther verbindet man relativ viel, mit Zwingli und Calvin dann schon wieder ein bisschen weniger vielleicht. Aber in Frankfurt, glaube ich, ist das nochmal anders. Dort sind diese Namen sicherlich bekannt und auch hier in Ostfriesland haben diese Namen eine große Rolle gespielt. Die Reformierten haben hier entsprechend eine breite Bewegung entfacht und wir sehen hier anhand von zwei großen Objekten eigentlich ein besonderes Thema dargestellt. Maria und Johannes, eigentlich ein christliche Figurengruppe aus einer katholischen Kirche wohl ursprünglich, war entsprechend dann bearbeitet worden, wenn man so will. In einer Art von Bildersturm sind Nase und Mund abgeschlagen worden, weil man in den reformierten Kirchen ja keine heiligen Darstellungen, keine figürlichen Darstellungen zum Glauben duldete. Das bedeutet aber nicht, dass man entsprechend auf Schmuck verzichtet hat in reformierten Gemeinden und Kirchen. Und dafür steht sozusagen dieser Taufsteindeckel. Ein wunderbarer Holz-Taufsteindeckel, der restauriert worden ist 2004, 2005 und natürlich sehr farbenfroh daherkommt mit Blattornamentik und entsprechend Voluten und entsprechend Verzierungen. Es ist ein Dachbodenfund tatsächlich, kaum noch als Taufsteindeckel erkennbar gewesen. Und wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass er in dieser Form hier entsprechend dargestellt werden kann. Und auch dieser Figurengruppe von Johannes und Maria eben entsprechend gegenübergestellt werden kann. Denn das sind die beiden Pole eigentlich, um die es geht. Einerseits die reformierten Bereiche, die eher ohne die Heiligen und ohne die entsprechend bildlichen Darstellung von Menschen auskommen wollen in diesem Zusammenhang und andererseits eben entsprechend dann die Wichtigkeit, die Bedeutung dann auch der Sakramente.
Die Reformation in Ostfriesland. Die Reformation war zunächst ein Ereignis der Universitäten und Orden, das sich vor allen Dingen in den Städten vollzog. Die Bindung von Kirchenlehre und Frömmigkeit an die Bibel bildete, vermittelte durch Predigt und Sakramente die Grundlage. Neben Ausgaben des Neuen und Alten Testaments in Griechisch und Hebräisch, Bibelübersetzungen und Bibelabdrucken und religiösen wie kirchenkritischen Flugschriften wurde das besonders von Handwerkern verbreitete evangelische Lied Medium für den Siegeszug der Reformation. Träger der Bewegung war zunächst das Volk. So kam es zu einer Verbindung von sozialrevolutionären Aktionen und spontaner Kirchenreformation verbunden mit Kirchen- und Bilderstürmen. Dagegen behauptete sich das Kirchenregiment des Rates der jeweiligen Stadt mit dem Patronat über Stadtkirchen, Unterwerfung der Kleriker unter die städtische Gerichtsbarkeit und der Aufsicht über das Schul- und Armenwesen. Instrument für die offizielle Einführung der Reformation war die Disputation zwischen altgläubigen und evangelischen Theologen, über deren Ergebnis der Rat im Sinne seiner Religionspolitik entschied. Er bestimmte durch die evangelische Kirchenordnung auch die äußere Form des evangelischen Kirchenwesens.
In diesem Jahr jährt sich auch zum 450. Male die Emder Synode, eine wichtige Zusammenkunft, in der dann Glaubensflüchtlinge, also Gemeinden aus beispielsweise Wesel und anderen niederrheinischen, teilweise auch aus Frankfurt, teilweise aus anderen Gegenden kamen, dann entsprechende reformierte Glaubensanhänger und Gemeindemitglieder nach Emden im Herbst 1571 und haben versucht, eine Art Verständigung herbeizuführen, wie man denn in den Gemeinden miteinander sozusagen verbunden sein wollte und andererseits auch entsprechend mit Entscheidungen umgehen wollte. Und diese Emder Synode, die hat eine sehr, sehr große Auswirkung gehabt auf die gemeindliche Organisationsstruktur in den evangelischen Kirchen bis heute und auch eigentlich in unsere politischen Systeme hinein dort entsprechende Bedeutung entwickelt. Da behandelt es sich um das Subsidiaritätsprinzip. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, vielleicht ist das gerade auch zuletzt noch mal etwas stärker in den Fokus gerückt, denn Wolfgang Schäuble hat auch davon häufiger zuletzt gesprochen. Es geht dabei um das Prinzip, dass man die Dinge, die man in der kleinen, in der niedrigen, in der Kerngemeinschaft sozusagen regeln kann, auch dort belassen soll. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann geht man sozusagen in die nächste Ebene. Also man ist sozusagen verantwortlich für das, was man tut, bis zu einem gewissen Grade, um dann entsprechend weitere Entscheidungen einzuholen.
Das föderale System
quasi. Das föderale System baut in weiten Teilen eigentlich auf diesem Subsidiaritätsprinzip auf. Spannend vielleicht ist, dass diese Synode auch hätte in Frankfurt stattfinden können. Denn das war der ursprüngliche Plan mal. Es gab ein Vortreffen in Frankfurt von einigen wichtigen Gemeindemitgliedern der deutschen Gemeinden, insbesondere aber auch der niederländischen Gemeinden unter dem Kreuze, so hießen sie damals, die unter der Bedrückung litten, der katholischen Spanier und der katholischen Statthalter in den Niederlanden. Und dann war man sozusagen erst in der Überlegung, das Ganze in Frankfurt stattfinden zu lassen. 1571 ist dann aber in die Seehafenstadt nach Emden gegangen, um dann auch beispielsweise den britischen, vor allem den Glaubensflüchtlingen, die nach London gegangen sind, es zu ermöglichen, daran teilzunehmen.
In ihrer goldenen Zeit im 16. und 17. Jahrhundert mangelte es der Stadt Emden nicht an Selbstbewusstsein, das sich auf vielfältige Weise äußerte. Der lebhafte Handel ermöglichte die Herstellung von Silbergerät und die Anschaffung kostbaren Porzellans aus China. Die wirtschaftliche Kraft der Stadt stärkte Gilden und Zünfte, Handwerkszweige wie die Goldschmiedekunst und Zinngießerei florierten. Bereits im 15. Jahrhundert bezeugten zahlreiche Gold- und Silberschmiede in Ost- und Westfriesland mit ihren Arbeiten den Reichtum der Bevölkerung, die diesen vor der Reformation gern und offen zur Schau stellte. Wertvoller Schmuck und auch das Ratssilber der Stadt Emden, Prunkpokalen, repräsentierte das hervorragende Kunsthandwerk der Region. Das Goldschmiedehandwerk war ein städtisches Gewerbe, nur dort gab es die nötige Sicherheit. Der Schutz von Handwerk und Käufern durch Bestimmung des Rates oder der Zunft und schließlich die Nähe der Münze, auf die die Goldschmiede wegen des Materials angewiesen waren.
Wir sehen hier das friesische Gold, das Porzellan, worauf also wunderschöne Service hier. Und Tee trinkt man ja auch aus wunderschönen Tassen.
Genau, also dieses Porzellan stammt eben tatsächlich aus China, sind im Auftrage, diese Porzellanstücke sind im Auftrage von Ostfriesen hergestellt worden. Teilweise hat man dann eben Muster entsprechend vorher gefertigt und mit Handelsschiffen dort vor Ort entsprechend hingebracht. Dann sind diese Auftragsporzellane entstanden und dann wieder mit zurückgebracht worden, hier nach Ostfriesland. Die Chinesen hatten dort ein unglaubliches Know-how, was das Porzellanverfahren, Herstellungsverfahren angeht. Und insofern haben dann reiche Ostfriesen sich dieses Know-hows bedient und haben dann auf der anderen Seite entsprechendes Handelsgut dorthin verschifft. Mhm. Wir sehen hier weiterhin überhaupt noch einige weitere Produkte oder Behälter, um Produkte entsprechend zu transportieren. Hier haben wir eine Vitrine, wo Zinnbehälter entsprechend zu sehen sind, aber auch ein Kerzenständer, Löffel und anderes. Zinn ist das Material, mit dem der einfache Mann, die einfache Frau eigentlich dann entsprechend ihr Leben verbrachte. Und wenn man dann reicher war, dann hatte man dann eben entsprechend sonntäglich dann das Porzellangeschirr oder anderes. Aber der Zinn war eigentlich sozusagen Behälter und Teller und Löffel und so weiter des normalen Menschen zur damaligen Zeit.
Wir stehen in der Rüstkammer des Museums.
Ja, in der Emner Rüstkammer stehen wir, genauer gesagt. Das ist das Zeughaus der Stadt, historisch gesehen. Man muss sogar vielleicht deutlicher sagen, eines von mehreren Zeughäusern, die es wohl gab ursprünglich. Hier im vierten Obergeschoss war aber der Hauptteil der Bewaffnung der Emder Bürgerwehr untergebracht. Seit 1582 ist das belegt. Und hier haben wir den größten Waffenbestand neuzeitlicher Art in kommunalem Eigentum in Deutschland. Das heißt also, dass es tatsächlich hier nicht um Ritterrüstungen geht, auch wenn sie ganz ähnlich aussehen. Also wer Ritterrüstung sehen will, dann kann er auch gerne kommen. Dann sagen wir, so ähnlich sieht das aus. Da steht schon auch so ein bisschen militärisch in der Tradition, aber es sind bürgerliche Rüstungen. Das heißt, die Bürgerwehr der Stadt Emden hat sich hier entsprechend gerüstet, um im Ernstfall die Stadt verteidigen zu können. Mussten dann tatsächlich auch entsprechend ihre Stadt verteidigen. Das sind alle Männer gewesen zur damaligen Zeit zwischen 16 und 60 Jahren, die körperlich in der Lage waren und keine Verpflichtungen im Bereich des Gottesdienstes hatten, also keine Priester waren bzw. Prälaten oder andere Funktionen hatten und entsprechend keine Lehrer waren. Die waren jeweils ausgenommen, alle anderen mussten entsprechend sozusagen Wehrdienst leisten. Wenn man jetzt hier weitergeht, dann kommt man durch den Kabinettraum der Emder Rüstkammer hin zu einer Wendeltreppe und kommt dann zu dem sogenannten Turmzimmer. Dort ist die Thematik ausgebreitet der Türmer und Nachtwächter. Türmer haben hier von dem Rathausturm historisch gesehen die Stadt bewacht, nicht vor Angreifern im weitesten Sinne, sondern vor Stadtbränden im engeren Sinne. Das war die größte Gefahr für eine mittelalterliche und frühneuzeitliche Stadt. Alles sehr eng gebaut. Sie haben es eben gesehen, wenn Sie durch die Stadt gelaufen sind oder noch gleich durch die Stadt gelaufen werden. Alles eng bebaut, teilweise aus Holz. Teilweise ist das auch heute noch sehr eng bebaut, weil man auf den Grundmauern der damaligen frühneuzeitlichen Stadt auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat. Und insofern ist ein Stadtbrand immer eine sehr große Gefahr gewesen. Die Nachtwächter haben dann entsprechend auch die Ausgangsbeschränkungen entsprechend kontrolliert. Anders als das heute das Ordnungsamt macht, waren die Nachtwächter auch sogar bewaffnet und haben dann durchgesetzt, dass entsprechend nach 21 bzw. 22 Uhr im Sommer niemand mehr unterwegs war, der nicht eine Ausnahmegenehmigung hatte. Das ist also tatsächlich ganz ähnlich wieder. Und entsprechend alles andere war dann vielleicht Gesindel, was dann unterwegs war zu Taten, die nicht gewollt waren. Also insofern waren dann diese Nachtwächter, die dann hier ihr Hauptquartier im Untergeschoss des Rathauses am Delt hatten, ganz wichtig, bis 1905.
Die Niederlande erlebten im 16. und 17. Jahrhundert eine außerordentlich kulturelle Blüte, die auch das künstlerische Schaffen im angrenzenden Ostfriesland prägte. Mit dem Zustrom niederländischer Glaubensflüchtlinge aus den spanischen Generalstaaten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kamen zahlreiche Künstler, die sich vorübergehend oder dauerhaft vor allem in Enten niederließen. Zu ihnen gehörten erfahrene Glasmaler, die diese Kunst hier etablierten. In der rasch wachsenden Stadt fanden sie vor allen Dingen im privaten wie öffentlichen Bereich ihre Auftraggeber. Die enge Verbindung zu den Nachbarn blieb auch in der Folgezeit bestehen. Man orientierte sich an den dort gültigen Kunstidealen. Manche Maler übersiedelten dort ganz dorthin, wie der 1630 in Emden geborene Ludolf Backhuysen, der schon zu Lebzeiten seinen dramatischen Seestücke höchsten Ruhm erlangte. Seine Werke bilden daher einen Schwerpunkt der Emdener Gemäldegalerie. Adel und Bürgertum erwarben ihre Ausstattung, ihre privaten Räume neben der einheimischen Kunst, vor allem niederländische Bilder. So weiß man es von den Sammlungen des Kanzlers von Hespen in Esens, der Rat Reimer in Aurich und verschiedenen Kaufmannsfamilien in Emden. Der Gemäldebesitz des Ostfriesischen Landesmuseums Emden dokumentiert diese Orientierung. In der Mehrzahl stammt der ostfriesischen Eigentum.
Ja, hier stehen wir in der Gemäldegalerie, wenn man so will, die der Raum, der Nukleus unseres Museums überhaupt, also die ersten Objekte, die gesammelt worden sind von der Gesellschaft für Bildende Kunst und Vaterländische Altertümer seit 1820, waren Gemälde. Und alles andere kam dann etwas später. Wir haben hier Gemälde der niederländischen Schule insbesondere. Ob das nun Porträts sind, aber insbesondere auch Stillleben und Landschaftsbilder. Und ein Schwerpunkt ist bei uns natürlich dann das Marinebild. Seestücke sind hier natürlich stark vertreten. Und ein Protagonist der niederländischen Schule und der damaligen Malerzunft war Ludolf Backhuysen, ein Mann, der in Emden geboren worden ist und in Amsterdam dann wirkte und dann auch starb. Ludolf Backhuysen war entsprechend von 1630, von seiner Geburt an, zunächst hier in Ostfriesland, war dann später an verschiedenen Schulen in den Niederlanden und hat sich dort entsprechend der Malerei gewidmet und ist bekannt geworden, vor allem durch seine wunderbaren Seestücke, wie man hier eines sieht, den Schiffbruch des Paulus. Ein sehr dynamisches Bild, wie man vom Titel her auch ableiten kann. Entsprechend sieht man hier aufgepeitschte Wellen, die Cumuluswolken, die zusammengeballt am Himmel sind, teilweise von der Sonne noch beschienen, denn das Gewitter lässt schon wieder nach und bestrahlt einen Felsen mit einer Burg, mit einer Burgruine. Die Bibel lässt grüßen und entsprechend haben wir hier dann unten links den Paulus, wie er entsprechend tröstet, Trost spendet und viele Menschen, die um ihr Leben geschwommen, teilweise gelaufen sind. Schwimmen war damals noch nicht so verbreitet als Kunst, also insofern haben auch viele ihr Leben lassen müssen. Aber sie versuchen noch, den Wellen Hab und Gut zu entreißen und das ist natürlich entsprechend immens wichtig für die Menschen gewesen. Und diese Darstellung des Schiffbruchs des Paulus aus dem 17. Jahrhundert zeigt eben sehr schön die Kunst, die Virtuosität von Dolf Backhuysen, die dynamischen Wellenbewegungen entsprechend darzustellen und gleichzeitig die Dynamik und das Licht dazu zu gesellen sozusagen. Das beides zusammen ist eine wirklich große Malkunst, abgesehen von seinem sehr feinen und sehr schönen Strich. Also wir sind sehr froh und sehr stolz, dass wir hier einige Werke aus seinem Oeuvre zeigen können.
Viele Moorleichen wurde die Moorleiche von Bernutzfeld nicht unter sachgerechten Umständen geborgen. Den ausführlichsten Bericht über die Ereignisse verdanken wir dem Lehrer Sundermann. Nach seiner Schilderung wurde die Moorleiche am 24. Mai 1907 von den Gebrüdern de Jonge beim Storfstechen in der Nähe von Bernutzfeld, heute ein Teil von Tannenhausen, Landkreis Aurich, entdeckt. Sie stießen mit dem Spaten in 60 cm Tiefe zunächst auf Knochen und kurz darauf auf einen roten Haarschopf. Welcher Schrecken den beiden Brüdern dabei in die Glieder fuhr, ist nicht überliefert. Offenbar war ihnen aber vor allen Dingen an dem störungsfreien Abbau von ihrer Torfbazille gelegen, denn sie versenkten den bekleideten Leichnam wieder an anderer Stelle im Moor. Nachbarn machten ihnen bald klar, dass die zuständige Behörde in Aurich benachrichtigt werden müsste, was am folgenden Tag dann auch geschah. Der Vorsteher des Königlichen Staatsarchivs in Aurich, Dr. Wachter, nahm sich daraufhin der Sache an. Er grub den umgelagerten Leichnam wieder aus und inspizierte auch den eigentlichen Fundplatz gründlich. Nach seiner Aufzeichnung war der Körper ab Druck der Moorleiche in der weichen Unterlage noch zu sehen. Wachter will außerdem beobachtet haben, dass der Leichnam dort extra auf herbeigeschafften Moorsoden gebettet worden war. Von den Weichteilen des Körpers war nichts mehr vorhanden. Es wurde nur noch zugehörige Partikel gefunden, wie zum Beispiel Fingernägel. Nach Wachters Beobachtungen und den Aussagen der Torfgräber hatte der Leichnam in rechter Seitenlage mit angewinkelten Beinen im Moor gelegen. Der Schädel war wohl später durch das Gewicht des darüberliegenden Torfes zerdrückt und vom Rumpf abgetrennt worden. Man gewann den Eindruck, dass der Tote regelrecht im Moor bestattet worden war. Zu diesem Zeitpunkt waren vom Mann von Bernutzfeld Knochenhaare, Fuß- und Fingernägel sowie Reste des Gehirns erhalten. Die Haut und andere für Moorleichen typische Gewebereste fehlten. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Mann nicht unmittelbar nach Eintritt seines Todes von Moor bedeckt wurde. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Mann von Bernutzfeld im Moor zu Tode kam und die Leiche infolge einiger Zeit an der Mooroberfläche lag, bis sie aufgefunden und bereits im verwesten Zustand im Moor begraben wurde. Eine daran anknüpfende These ist, dass der Mann von Bernutzfeld im Schnee erfror, später in dieser zusammengekauerten Haltung an Ort und Stelle bestattet wurde. Aus historischer Sicht sind ähnliche Begebenheiten überliefert. 1976 veröffentlichte Karl Schlabo, Leiter des Textilmuseums Neumünster, eine umfassende Übersicht über die Textilfunde in Norddeutschland in der Eisenzeit, der auch die Textilien des Mannes von Bernutzfeld einschloss. 1996 bis 1998 wurde die Kleidung in der Restaurierungswerkstatt des Archäologischen Landesmuseums in Schleswig, Schloss Gottorf, von Heidemarie Farke gereinigt und neu montiert. Bei dieser Gelegenheit untersuchte sie insbesondere das Schultertuch und die Tunika des Mannes von Bernutzfeld gründlich und beschrieb alle 45 der für die Tunika verwendeten Einzelteile. Dabei entdeckte sie einige aufschlussreiche Details zu Machtart und Material. 1996 konnte durch den Archäologen Weinand van der Sanden eine Datierung des Todeszeitpunktes des Mannes von Bernutzfeld mit Hilfe der C14-Methode erfolgen und er kam auf einen Zeitraum zwischen 660 und 750 nach Christus. Man glaubte bis dahin, es sei eine Moorleiste der Eisenzeit, jedoch war nun erwiesen, der Mann lebte im frühen Mittelalter.
Ja, der Mann von Bernutzfeld, wie er in der Forschung genannt wird, ist in der Nähe von Aurich gefunden worden, 1907. Und wir haben dann entsprechend anhand der Forschung der letzten Jahre, letzten Jahrzehnte auch teilweise, dann an diese Rekonstruktion erstellen lassen können und sehen auch, dass dieser Mann wohl zu Lebzeiten eher groß war fürs frühe Mittelalter. Also eher in 1,75 Meter bis 1,80 Meter, vielleicht sogar etwas größer sogar noch. Und das konnte man natürlich anhand der Kleidung sehr schön dann entsprechend nachweisen. Während die Knochen selber im Moor schrumpfen, also da ist es dann schwierig sozusagen die ursprüngliche Körpergröße genau festzustellen. Und Sie sehen selbst, wenn Sie bei Gelegenheit das Landesmuseum besuchen kommen, dass dieser Mann eine wirklich stattliche Erscheinung war. Also im wahrsten Sinne des Wortes diese farbige Kleidung, die wir rekonstruieren lassen konnten, mit dieser Figur gemeinsam machte was her, wenn man so will. Und das ist auch ein Erklärungsansatz möglicherweise für beispielsweise dieses Karo-Muster auf der Brust. Er wollte auf sich aufmerksam machen möglicherweise. Vielleicht war er eine Art Bänkelsänger, vielleicht war er eine Art Geschichtenerzähler, eine Art von Ort zu Ort Geher. Das wissen wir alles nicht, aber es könnte vielleicht in die Richtung gehen. Aus dem Mittelalter, aus dem Hochmittelalter sind vergleichbare spezielle Kleidungsmuster bekannt, Form von Bettlern. Das wäre aber für unsere Begriffe dann fürs frühe Mittelalter nicht unbedingt zielführend, wenn man das denken würde.
Ein wichtiger Kulturträger ist natürlich auch die plattdeutsche Sprache. Das Plattdeutsche oder Niederdeutsche ist eigentlich eine eigene Sprache und ist dem Niederländischen sehr ähnlich. Das Niederländische war auch teilweise Amtssprache in Ostfriesland, bevor Ostfriesland im Deutschen Reich aufgegangen ist. Das Plattdeutsche ist noch sehr weit verbreitet. Es wird auch in Wörterbüchern auch je nach Region weitergeführt. Das Hochdeutsche hat sich eigentlich erst durch den Handel und durch die Religion, nämlich durch die Reformation und die hochdeutsch geschriebene Lutherbibel verbreitet. Deswegen heißt das Hochdeutsche im Plattdeutschen auch Lütters, also das Lutherische. Hier ein paar Ausnahmen von Sprechern des Plattdeutschen. Viel Spaß.
Da stunden da Worte, was oft lauten was von Dach von Föhn in Emme. Und dann hung da ein Muckje an Mühe und dann muss wieder mit drin. Tassen gab das nicht, das schmecken Kinder ja gehört.
Ich weiß noch, Geld, dann habe ich das für das Glas gehabt in den Köken. Da habe ich ein Glas gehabt, dann auch ein Glas gehabt auch. Und da stunden dann abends kamen die Emmes für das Staunen auf Kannen, was Worte für Annenbögen für die Dänen.
Über 70 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Plattdeutsch. Schreib dich nicht ab, lerne Plattdeutsch.
Du Dösbaddel!
Die Musik in dieser Sendung stammt von Gerald Meyer. Sein Song Elea Freya Fresena, Weison Löwe, Tod als Sklav. Seid gegrüßt, ihr freien Friesen, wir sind lieber tot als Sklaven. Da gibt es was neu zu entdecken. Gerald Meyer heißt er. in Wiebelsum geboren, in Twixlums Fußballverein groß geworden. Er ist Instrumentenbauer von Beruf und begeisterter Musiker. Postalisch ist er in einem kleinen Ort in Unterfranken zu Hause. Musikalisch feiert er seit einigen Jahren seine Erfolge im Plattdütsch. Denn Gerald Meyer ist mit seiner Musik angekommen. Er hat seine Sprache in Verbindung mit dem Musikstil Rock'n'Roll, Blues und Traditionals auf ein ganz neues Level gehoben. Wie viele Künstlerkollegen hat es ihn in diesen Pandemiezeiten hart getroffen und trotzdem hat er ein neues Projekt angestoßen. Nicht live mit Band, sondern unter dem Namen Meyer ohne Strom. Unplugged. Unbedingt erlebenswert. Und ab 2022 in Norddeutschland wieder auf Tour. Die andere Gruppe ist Lawai. Und Lawai, das sind Gerd Brandt, Albertus Ackermann und Jörg Röse, die gemeinsam musikalische Gottesdienste gestalten, aber auch Traditionals und Folk mit Plattdütsch spielen. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Das war Polytopia, das Magazin vom 26. Mai 2021. Wenn ihr Fragen zur Sendung habt, dann schickt uns doch eine E-Mail unter redaktion@polytopia.de. Mein Name ist Thorsten Sinning. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis nächste Woche Mittwoch.